NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Annette Wieners. Schönen guten Abend. Zu Ostern stehen viele Veranstaltungen unter dem Eindruck von Terroranschlägen und Krieg. Auch die Papstmesse in Rom, über die wir gleich berichten. Der Papst beschäftigte sich in dieser Messe mit den Konflikten auf der Welt, besonders mit der Situation in Syrien. Und von dort lassen wir uns auch gleich berichten, wie es in Palmyra aussieht, der antiken Oasenstadt, aus der die Terroristen des sogenannten Islamischen Staats offenbar vertrieben werden konnten. Unser Kommentar befasst sich später mit den Erfahrungen, die man in der vergangenen Woche mit der frischen Vereinbarung zwischen der EU und der Türkei in Flüchtlingsfragen gemacht hat. Und am Ende der Sendung gibt's Sport. Zuerst aber nach Syrien. Es gibt bereits Menschen, die sich über den Wiederaufbau Palmyras Gedanken machen. Dieser einzigartigen Stadt, die der sogenannte Islamische Staat so lange besetzt gehalten hat. Palmyra war ein historischer Wüstenort, eine antike Oase, die als kulturelles Welterbe ihre eigene Bedeutung hatte, bis der Terror das meiste zertrümmerte und sprengte. Jetzt hat die syrische Regierung den IS aus Palmyra vertrieben. Anne Almeling berichtet.
Menschenleere Straßen, zerstörte Häuser, Bauwerke, die in Trümmern liegen. Seit dem frühen Morgen zeigt das syrische Staatsfernsehen Bilder aus der Wüstenstadt Palmyra. 10 Monate lang stand die antike Handelsmetropole nordöstlich von Damaskus unter der Herrschaft der Terrororganisation Islamischer Staat. Doch nun haben die syrischen Regierungstruppen den Ort zurückerobert. Ein Reporter des syrischen Fernsehens bahnt sich einen Weg in das Nationalmuseum von Palmyra und beschreibt das Ausmaß der Zerstörung. Das ist das Museum in Palmyra. Wir betreten jetzt das Gebäude und wir sehen hier zerstörte Monumente, zerstörte Statuen, darunter die Statue der Göttin Athene. Immer wieder haben die Anhänger des IS auf ihrem mörderischen Feldzug einzigartige Kulturgüter zertrümmert oder die antiken Stücke verkauft. In Palmyra sprengten die Extremisten unter anderem 2 bedeutende Tempel in die Luft und zerstörten einen antiken Triumphbogen aus vorislamischer Zeit. Den damaligen Chef der Altertümerverwaltung in Palmyra, Khaled el-Assad, ermordeten sie wenige Tage nach der Eroberung der Ruinenstadt im Mai des vergangenen Jahres. Die Rückeroberung Palmyras bezeichnete Syriens Präsident Bashar al-Assad nun als Erfolg der Regierungstruppen im Kampf gegen den Terror. Die Befreiung der historischen Stadt sei eine enorme Leistung und ein Zeichen für die erfolgreiche Strategie der syrischen Armee und ihrer Verbündeten, sagte Assad vor einer Delegation aus Frankreich. Auch die UNESCO, die Kulturorganisation der Vereinten Nationen, begrüßte die Befreiung der Welterbestadt. Mamoun Abdulkarim, der syrische Altertümerchef, kündigte bereits den Wiederaufbau des einzigartigen historischen Areals an. Sobald es die Sicherheitslage erlaubt, wird die UNESCO eine Kommission nach Palmyra senden. Die Organisation ist bereit, ihre Pflicht zu erfüllen. Sie wird Berater schicken. Aber wir laden auch jeden ausländischen Experten, der Palmyra liebt, dazu ein, zum Wiederaufbau beizutragen. Der Direktor des Vorderasiatischen Museums Berlin, Markus Hilgert, plädiert unterdessen für Geduld. Zunächst einmal müsse das ganze Ausmaß der Schäden dokumentiert werden. Erst danach könne es um den Wiederaufbau gehen.
In Brüssel ist es in diesem Jahr ein besonders schwieriges Osterfest. Die Stadt versucht, nach den Terroranschlägen einen Alltag zu finden. Die Metro hat ihren Betrieb wieder aufgenommen und die Ermittler können ein immer genaueres Bild von den Tatverdächtigen zeichnen. Aber eine Trauerfeier für die Terroropfer wurde heute von rechten Hooligans gestört. Sabine Hagländer.
Es sollten die ersten ruhigen Tage seit den Anschlägen werden. Keine Schüsse und Detonationen, keine Verfolgungsjagden und stundenlang abgesperrten Stadtviertel. Doch dann drängten am Nachmittag rechte Hooligans auf den Platz an der alten Börse. Rund 450 junge Männer, angereist aus der rund 12 Kilometer nördlich von Brüssel gelegenen Stadt Vilvoorde. statt friedlichem Gedenken waren plötzlich Sprechchöre gegen Ausländer und Asylbewerber zu hören, wurden bengalische Feuer gezündet, während Hundertschaften der Polizei versuchten, die Gruppe vom Platz zu drängen. Mit Hilfe von Wasserwerfern schaffte es die Polizei schließlich, die rechtsradikalen Fußballfans in eine Seitenstraße abzudrängen. Kurz vor 16 Uhr scheint die Lage dann einigermaßen unter Kontrolle. Auch friedliche Demonstranten haben sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Börsenplatz eingefunden, denn eigentlich hätte von dort aus ein friedlicher Gedenkmarsch starten sollen, der dann aber aus Sicherheitsgründen abgesagt worden war. Die Demonstration der Rechtsradikalen trifft Brüssel zusätzlich zu dem, was die Stadt derzeit schon an Terror- und Antiterrormaßnahmen zu erdulden hat. Auch heute hat die Polizei wieder im ganzen Stadtgebiet Wohnungen durchsucht, bei denen zunächst 9 Verdächtige verhaftet wurden, 5 dann aber wieder auf freien Fuß gesetzt wurden. Eine der spektakulärsten Polizeiaktionen hatte am Freitag im Stadtviertel Skarbek stattgefunden. Dort war ein Mann aus seiner Wohnung geflüchtet und dann an einer Straßenbahnhaltestelle angeschossen worden. Erst nachdem mit Hilfe eines Roboters festgestellt worden war, dass er keinen Sprengstoff bei sich trug, konnte er festgenommen werden. Außer ihm wurden noch 2 weitere Verdächtige gefasst. Die 3 sollen nicht nur mit den Anschlägen von Brüssel zu tun haben, sondern auch neue Angriffspläne in Frankreich vorbereitet haben. Immer klarer zeichnet sich ab, dass die Anschläge von Paris und die von Brüssel von einer oder mehreren eng miteinander verbundenen Terrorzellen geplant und ausgeführt worden sind. Das legen auch jüngste Fahndungserfolge in Frankreich, Deutschland und Italien nahe. So ist gestern im italienischen Salerno ein Mann algerischer Abstammung festgenommen worden, der möglicherweise als Passfälscher für das Terrornetzwerk gearbeitet haben soll. Neue Erkenntnisse über das alles erwarten sich die belgischen Ermittler nun von Faisal C., der am Donnerstagabend verhaftet wurde. Zwar gibt es noch keine offizielle Bestätigung dafür, dennoch soll Faisal C. wohl der letzte noch lebende Flughafenattentäter sein. Er sei der Mann vom Fahndungsfoto, der mit Hut und weißer Jacke, den die Ermittler tagelang fieberhaft gesucht hatten, sind belgische Medien überzeugt. Damit wäre Faisal C. derzeit der Einzige, der detailliert Auskunft über Planung und Ausführung der Brüsseler Attentate geben könnte. Es sei denn, die Ermittler würden endlich den Mann schnappen, der als 2. U-Bahn-Attentäter gilt und immer noch auf der Flucht ist. Doch von dem Verdächtigen, der die Metrostation kurz vor dem Anschlag mit einem schweren Rucksack auf dem Rücken verlassen haben soll, fehlt weiter jede Spur. Auch aus diesem Grund war die Gedenkveranstaltung abgesagt worden. Fast beendet ist die teils schwierige Identifizierung der Todesopfer. Insgesamt waren 31 Menschen gestorben, 28 Unschuldige und 3 der Attentäter.
Innenminister Thomas de Maizière bastelt an einem Integrationsgesetz. Er will Flüchtlingen künftig schärfere Auflagen machen, die sie erfüllen müssen, um in Deutschland bleiben zu können. Sie müssen Deutsch lernen und ihren Arbeitswillen zeigen. Und wenn sie das nicht tun, müssen sie Einschränkungen hinnehmen. Die Pläne sind an diesem Wochenende bekannt geworden. Heute gab es Kritik. Daniel Pokraka mit Einzelheiten.
Annelie Bundenbach zeigt wenig Verständnis für die Pläne des Innenministers. Die DGB-Spitzenfrau findet, Thomas de Maizière solle lieber darüber nachdenken, wie er für schnellere Registrierungen und Antragsbearbeitungen sorgen könne. Das sei nämlich der Anfang eines jeden Integrationsprozesses. Weiter sagte Bundenbach, für das Schwänzen von Integrationskursen gebe es schon heute, so wörtlich, beinharte Sanktionen. Da gebe es nichts zu verschärfen. Der Innenminister sieht das anders. Thomas de Maizière sagte gestern im Gespräch mit der ARD, für Flüchtlinge, die Arbeitsangebote ausschlügen oder sich weigerten, Deutsch zu lernen, könne es nicht nach 3 Jahren eine unbefristete Niederlassungserlaubnis geben. Das aber sei die geltende Rechtslage.
Ich schlage auch vor, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem erfolgreichen Absolvieren von Integration und der Erlaubnis, wie lange man in Deutschland bleiben darf.
Wer eine Niederlassungserlaubnis hat, darf unbefristet in Deutschland bleiben. Ausländer müssen dafür aber grundsätzlich zahlreiche Anforderungen erfüllen. Zum Beispiel Deutsch sprechen, sich selbst versorgen können, eine Wohnung für sich und ihre Familie haben, 5 Jahre lang Rentenbeiträge gezahlt haben und ebenfalls seit 5 Jahren eine Aufenthaltserlaubnis besitzen. An welchen Stellen Minister de Maizière konkret Verschärfungen vornimmt, dürfte er in den nächsten Wochen mit dem Koalitionspartner SPD besprechen. Spätestens im Mai will der CDU-Minister den Entwurf für ein Integrationsgesetz vorlegen. Darin soll auch eine Wohnsitzauflage enthalten sein. Das Ziel, Flüchtlinge auf das gesamte Bundesgebiet zu verteilen, um das Entstehen von Ghettos zu verhindern.
Deswegen wollen wir regeln, dass auch anerkannte Flüchtlinge, jedenfalls solange sie keinen Arbeitsplatz haben, der ihren Lebensunterhalt sichert, sich an dem Ort aufhalten wollen, wo wir das als Staat für richtig halten und nicht, wo das der Flüchtling für richtig hält.
Eine Forderung, die auch schon aus der SPD zu hören war. Bisher gibt es eine Wohnsitzauflage, die sogenannte Residenzpflicht, nur für Asylbewerber, deren Anerkennungsverfahren noch läuft. Sie auf anerkannte Flüchtlinge auszuweiten, ist rechtlich schwierig. Die Genfer Konventionen garantieren Flüchtlingen dieselbe Freizügigkeit wie allen anderen Ausländern. Abgesehen von rechtlichen gibt es auch politische Argumente gegen eine Wohnsitzauflage. Linken-Chef Bernd Rixinger.
Eine Wohnsitzpflicht erschwert in doppelter Hinsicht die Integration. Erstens können die Flüchtlinge dann nicht zu ihrem familiären Umfeld gehen, das es vielleicht sogar schon gibt. Und zweitens erschwert es die Integration in den Arbeitsmarkt.
Ghettos verhindern oder Integration vereinfachen. Was ist wichtiger? Über diesen Zielkonflikt dürfte nach Ostern weiter diskutiert werden, genau wie über Sinn und Unsinn höherer Hürden für eine Niederlassungserlaubnis.
Der Papst hat bei der Ostermesse auf dem Petersplatz heute über den Frieden gesprochen. Er hat dabei Krieg und Terror angeprangert, mehr noch als sonst, und zur Barmherzigkeit aufgefordert. Die Messe fand unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen statt, wie alle Großveranstaltungen zurzeit. Tilman Kleinjung berichtet aus Rom.
Halleluja. Osterwetter in Rom. Bei strahlendem Sonnenschein hat Papst Franziskus heute mit tausenden Gläubigen die Ostermesse auf dem Petersplatz gefeiert. Zum Abschluss dieses Gottesdienstes spendete der Papst von der Loggia des Petersdoms den Segen Urbi et Orbi, der Stadt und dem Erdkreis.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filius et Spiritus Sanctus.
Nach den Terroranschlägen von Brüssel fanden die Osterfeierlichkeiten in diesem Jahr unter noch einmal verstärkten Sicherheitsvorkehrungen statt. Auch in Italien gibt es offenbar Verbindungen zu den Attentätern von Brüssel und Paris. Die italienische Polizei nahm gestern in Salerno einen Algerier fest, der im Verdacht steht, Terroristen mit falschen Papieren ausgestattet zu haben. Ein Osterfest überschattet von Terror und Krieg. Und die Osterbotschaft des Papstes ist eine Friedensbotschaft.
Signore Gesù, in questa festa di Pasqua.
Jesus, ermuntere uns an diesem Osterfest zur Nähe mit den Opfern des Terrors, einer blinden und grausamen Form der Gewalt, die nicht aufhört, in vielen Teilen der Welt unschuldiges Blut zu vergießen. Wie zum Beispiel bei den jüngsten Attentaten in Belgien, in der Türkei, in Nigeria, im Tschad, in Kamerun, in der Elfenbeinküste und im Irak.
Kamerun, Costa d'Avorio e Irak.
Bei der traditionellen Kreuzwegprozession am Karfreitag hatte Papst Franziskus Terrorismus und religiösen Fundamentalismus scharf verurteilt und gleichzeitig Waffenhändler angeklagt, die den Glutofen der Kriege mit dem unschuldigen Blut der Brüder und Schwestern beschickten. In seiner Osterbotschaft erinnert er an die Opfer der Kriege. Die Welt ist voll von Menschen, die an Leib und Seele leiden, sagt der Papst und nennt an erster Stelle den Krieg in Syrien.
Christo risorto indica sentieri di speranza alla cara Siria.
Der auferstandene Christus möge dem geschätzten Syrien Wege der Hoffnung aufzeigen. Einem Land, das von einem langen Konflikt zerrissen ist und von einer ganzen Reihe von Zerstörung, Tod, Missachtung von Menschenrechten und Zermürbung des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Syrien und der Irak, die Ukraine, Jemen und Libyen. Die Liste der von Krieg und Gewalt geplagten Länder ist lang. Der Papst erwähnt sie alle, auch die Konflikte, die in Vergessenheit geraten sind, in Mosambik oder im Südsudan. Die Osterbotschaft besiege die Härte der Herzen, fordert der Papst und appelliert besonders an die Bewohner des Heiligen Landes, an Israelis und Palästinenser.
L'immagine dell'uomo nuovo.
Das Bild des neuen Menschen, das auf dem Antlitz Jesu erstrahlt, fördere im Heiligen Land das Zusammenleben zwischen Israelis und Palästinensern, wie auch die geduldige Bereitschaft und den täglichen Einsatz für einen gerechten und anhaltenden Frieden durch direkte und ehrliche Verhandlungen. Papst Franziskus setzt Zeichen. Am Gründonnerstag hatte er ein Aufnahmezentrum für Asylbewerber in der Nähe von Rom besucht und dort Flüchtlingen die Füße gewaschen, wie es die katholische Tradition an diesem Tag vorsieht. Heute fordert der Papst die Christen auf, Menschen, die auf der Suche nach einer besseren Zukunft sind, nicht zu vergessen. Eine immer größer werdende Anzahl von Migranten und Flüchtlingen, unter ihnen viele Kinder, fliehen vor Krieg, Hunger, Armut und sozialer Ungerechtigkeit. Diese, unsere Schwestern und Brüder, begegnen auf ihrem Weg oft genug dem Tod oder der Ablehnung durch diejenigen, die ihnen Gastfreundschaft und Hilfe bieten könnten. Und an die Weltgemeinschaft appellierte der Papst, eine Politik zu entwerfen, die den Opfern von Konflikten und anderen Notlagen helfen und sie beschützen kann. Vor allem die Schwächsten und die aus ethnischen und religiösen Gründen Verfolgten.
Seit einer Woche gilt das Abkommen, das die EU mit der Türkei geschlossen hat. Flüchtlinge, die illegal nach Griechenland kommen, können aufgehalten und in die Türkei gebracht werden. Die EU nimmt im Gegenzug Flüchtlinge aus der Türkei auf, die in den Lagern an der Grenze zu Syrien warten. Hilfsorganisationen haben die Ereignisse seit diesem Abkommen stark kritisiert. Ärzte ohne Grenzen hat sich aus Protest gegen den Umgang mit Flüchtlingen von Lesbos zurückgezogen. Was ist davon zu halten? Wie viel ist das Türkei-Abkommen wert? Michael Lehmann kommentiert.
Polizeibusse bringen neu angekommene Flüchtlinge ins Lager Moria. Geschehen diese Woche auf Lesbos, der schönen Insel im Ägäischen Meer. Flüchtlingshelfer aus aller Welt sind geschockt und überrascht. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen zieht sich zurück von dort, wo dringend Hilfe nötig ist. Ein schwerer Schritt für Mediziner, deren Berufung ist, anderen in Not schnell zu helfen. Wütende Proteste gibt es von hunderten NGO-Vertretern vor Stacheldraht und hohen Mauern. Drumrum der griechische Frühling mit bunten Blumen im Olivenhain. Das, was Europas Menschen in dieser Woche nach dem Abkommen mit der Türkei mit ansehen mussten, was vor allem aber Flüchtlinge, auch allein knapp 4000 Kinder am Grenzzaun von Idomeni am eigenen Leib erfahren müssen, das macht keine Hoffnung auf ein würdiges, menschliches, menschengerechtes Miteinander in diesen sicher nicht leichten Zeiten. Ähnlich wie in Deutschland teilt sich auch die griechische Bevölkerung in die verständnisvollen. Das sind Griechen, die Familien trotz eigener Krise privat unterstützen. Mit Essen, Kleidung und Wohnraum und manchmal auch mit einem schnell zugesteckten Bargeld aus der eigenen spärlich gefüllten Geldbörse. Und in die, die schimpfen von ständiger Überforderung und bösen Auswirkungen aufs beginnende Tourismusgeschäft. Die Solidarität der einen, vieler Griechen ist gut und wichtig und sollte gerade den Menschen in den reicheren EU-Ländern einen respektvollen Umgang mit dem weiter krisengeschüttelten Partnerland im Süden lehren. Die Sicht der anderen, der Skeptiker und Klagenden, ist gerade in Griechenland verständlich, hilft aber keinen Schritt weiter hin zu einer so dringend nötigen gesamteuropäischen Lösung. Wenn nur die Rückführung in die Türkei helfen soll als schnell wirkendes Rezept gegen eine offensichtliche Überforderung durch gut 50.000 festsitzende Menschen ohne sichere Heimat, dann zeigt das, wie wenige Menschen verstanden haben, was Flucht, was Vertreibung durch Krieg, Verlust von zum Teil beachtlichem Besitz und der Wechsel in das Leben eines fast komplett mittellosen Menschen ohne festes Dach über dem Kopf bedeutet. Europa ist längst gestorben, zusammen mit den vielen Opfern in der Ägäis. Dieser Satz ist oft zu hören unter Helfern, unter vielen jungen Menschen aus ganz Europa auch, die Wochen oder sogar Monate lang als Freiwillige nach Griechenland gekommen sind, um auch bei Dauerregen und Schlamm kräftig mit anzupacken im Kampf gegen die Flüchtlingskrise. Wahr ist, das politische Europa, die Europäische Union, hat nur noch wenig Zeit, die vielleicht größte Blamage ihres Bestehens und damit den Tod seiner eigenen Idee zu verhindern. Nichts anderes wäre es, wenn von Idomeni bis Lesbos mehr als 50.000 Menschen ohne sauberes Asylverfahren weggeschickt würden und keine Chance mehr hätten auf einen Neuanfang mit uns, die wir als Europäer glücklich und vergleichsweise sorgenfrei seit vielen Jahren leben dürfen.
Der Umgang der EU mit den Flüchtlingen nach dem Abkommen mit der Türkei, das war ein Kommentar von Michael Lehmann im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. In den USA ist noch nicht entschieden, wer aus den Vorwahlkämpfen als Sieger hervorgeht. Bei den Republikanern liefern sich Trump und Cruz eine ziemlich schmutzige Schlacht. Und bei den Demokraten sind es Hillary Clinton und Bernie Sanders, die zwar etwas gesitteter um die Vorherrschaft streiten, sich aber trotzdem nichts gönnen. Bernie Sanders hat jetzt wieder 3 Siege geholt. Er lag in Washington, Alaska und Hawaii vorne. Markus Schuler mit 1 Leiten.
Auch wenn Sanders 3 fulminante Siege hier im Westen der USA eingefahren hat, bleibt der Abstand zu Hillary Clinton noch enorm groß. Der Senator aus Vermont gewinnt vor allem in Staaten mit hohem weißen Bevölkerungsanteil. Dort, wo aktive, eher liberal ausgerichtete demokratische Parteimitglieder leben. Der 74-Jährige versteht es, junge Menschen für sich zu begeistern. Seine Veranstaltungen sind bunt und fröhlich. In Alaska, einem riesigen Staat mit nur 750.000 Einwohnern, votierten fast 80% der Demokraten für ihn. Im Nordwesten, in Washington State, waren es 78% und in Hawaii sind es ebenfalls über 70%. Sanders hatte dort 5-mal mehr Geld für Anzeigen in Radio und Fernsehen ausgegeben als das Team von Clinton. Doch man darf eher skeptisch bleiben, ob er es tatsächlich schaffen und der ehemaligen Außenministerin gefährlich werden kann. Clinton hat fast 700 Delegierten Stimmen Vorsprung.
Vor 100 Jahren haben aufständische Menschen in Irland versucht, die Herrschaft Großbritanniens loszuwerden. Der irische Osteraufstand 1916 wurde von britischen Soldaten zwar niedergeschlagen, es gab viele Tote, aber er legte auch den Grundstein für das heutige unabhängige Irland. Zum 100-jährigen Jubiläum wurde heute in Dublin gefeiert. Über 3000 irische Soldaten zogen durch die Straßen. Hunderttausende Zuschauer säumten die Wege. Gabi Biesinger.
Bei strahlendem Sonnenschein wurde auf dem Dubliner Hauptpostamt, dem weißen klassizistischen Gebäude, in dem die Rebellen sich 1916 verschanzt hatten, die Flagge auf Halbmast gesetzt.
The national flag over the General Post Office will now be lowered to half mast.
Vor dem General Post Office, in dem die Rebellen ihr Hauptquartier bezogen hatten, erinnerte Regierungschef Enda Kenny an die Opfer des Aufstands. Fast 500 Menschen hatten damals ihr Leben verloren.
In this centenary year, we honor the memory of those who died in 1916.
An diesem 100. Jahrestag ehren wir das Andenken derer, die 1916 starben. Mit dem Respekt und der Würde, die wir ihnen schulden. Und wir genießen 100 Jahre später die Prinzipien und Ideen, für die sie mit ihrer Unabhängigkeitserklärung kämpften.
In our proclamation, for which they fought.
Der irische Präsident Michael Higgins legte einen Kranz nieder und ein Soldat las die Unabhängigkeitserklärung vor, mit der die Rebellen, die Iren vor 100 Jahren, zum Kampf für die Befreiung von der britischen Regierung aufgerufen hatten.
Irish men and Irish women, in the name of God and of the dead generations.
Gabrielle Darling-Byrne stand als Zuschauerin in der ersten Reihe und gestand, sie habe dabei Gänsehaut bekommen. Ihr Großvater hatte 1916 als Freiwilliger auf der Seite der Rebellen gekämpft und war schwer verletzt worden.
Oh, it's been absolutely wonderful. A privilege to be here. And I think they've managed everything very, very well. Brilliant day. It's proud to be Irish today.
Es war wunderbar, ein Privileg dabei gewesen zu sein und sie haben den richtigen Ton getroffen. Heute kann man mit Stolz sagen, ich bin irisch. Die Erinnerung an den Osteraufstand ist politisch sensibel, denn die Unabhängigkeit des Südens führte schließlich zur Teilung der Insel. Im britischen Nordirland, wo viele katholische Republikaner den Osteraufstand als unvollendet ansehen, hatte die Polizei vor Anschlägen gewarnt. Die britische Nordirlandministerin Theresa Williams lobte, die irische Regierung habe den historischen Anlass klug genutzt, um auf der Insel für Versöhnung zu werben. Connell, ein junger Mann vor dem Hauptpostamt in Dublin, war mit seiner Familie aus Nordirland extra zur Gedenkfeier in den Süden gekommen. Für ihn bedeutet der Osteraufstand Freiheit und er hofft auf mehr davon.
Freedom.
Ich hoffe, Nordirland ist auch eines Tages frei. Und Inspiration aus dem Gedenken nahmen auch Gary und Ross mit nach Hause, zwei Schotten, die aus Glasgow angereist waren, enttäuscht darüber, dass die Volksabstimmung vor 2 Jahren ihrem Land die Unabhängigkeit verwehrt hatte. Unabhängigkeit ist wichtig. Die Briten haben viel Schlechtes getan. Und hier feiern wir, dass die Iren die britische Regierung losgeworden sind. Jedes Land sollte auf sich gestellt sein.
Es ist ein Duell mit Tradition, Ernst und viel Prestige. Das Duell der Ruderer auf der Themse, der Achter der Elite-Universitäten, Cambridge gegen Oxford. Eine 250.000 Zuschauer, ein Ruderkurs mit starker Strömung und vielen Kurven. Heute gab es das Boat Race in London zum 162. Mal. Und bei Cambridge kämpfte ein Deutscher mit. Erfolgreich, Jens-Peter Marquardt berichtet.
Es waren schwierige Bedingungen. Heftiger, böiger Südwestwind auf der kurvenreichen Themse großenteils gegen an. Eine kurze, steile Welle auf der knapp 7 Kilometer langen Strecke. Die Lenzpumpen schafften es kaum, die Boote vor dem Volllaufen zu bewahren. In früheren Rennen dieser Traditionsregatta waren bei solchen Bedingungen immer wieder mal Boote gesunken. Heute erreichten sie das Ziel. Im Cambridge-Achter mit dabei der 24 Jahre alte Ali Abbasi aus Heidelberg. Der Sohn einer deutschen Mutter Mutter und eines iranischen Vaters, war vor dem Start optimistisch, dass nach 3 Oxford-Siegen jetzt wieder einmal Cambridge an der Reihe sei.
Wir haben dieses Jahr eine tolle Saison gehabt. Wir haben vor 2 Wochen den deutschen U23-Achter geschlagen unter anderem. Und es gibt natürlich schon Selbstbewusstsein.
Abasi hat in Cambridge Physik studiert und macht jetzt seinen Master in Bioinformatik. Der Deutsche hat vor 5 Jahren dort mit dem Rudern angefangen, saß im vergangenen Jahr noch im Reserveboot und schaffte es in diesem Jahr in die erste Crew. Die größte Herausforderung sei es, Studium und Rudern unter einen Hut zu bekommen, so Abasi.
Wir sind ja alle Vollzeitstudenten und kriegen auch von der Uni keine Sonderbehandlung als Sportler. Und da ist es natürlich schon manchmal schwierig, die 40 Stunden Training in der Woche mit den Vorlesungen und Prüfungen zu vereinen. Aber es hat doch immer ganz gut geklappt. Es bleibt natürlich dann nicht mehr viel Zeit für anderes übrig.
Und auch im Rennen klappte es heute für Abasi und seine Cambridge-Crew. Sie gingen praktisch vom Start weg in Führung und behielten sie bis ins Ziel. In der 162-jährigen Geschichte des Rennens, das als Wette zwischen 2 Studenten aus Oxford und Cambridge begann, steht es damit jetzt bei den Männern 82-79 für Cambridge.
Kein ganz so schöner Sportabend war es gestern in Berlin aus deutscher Sicht. Deutschland gegen England, ein Fußballklassiker mit einem schlechten Start für unsere Nationalmannschaft ins EM-Jahr, 2-3 verloren. Christian Schulze aus der Sportredaktion. Wie verarbeiten Spieler und Trainer das Ergebnis heute?
Also auf jeden Fall getrennt voneinander. Bundestrainer Joachim Löw, der hat den Spielern heute freigegeben. Nach dem gemeinsamen Frühstück in Berlin durften Geburtstagskind Manuel Neuer, der wird heute 30, und Co. zu ihren Familien und dort Ostern feiern. Morgen Mittag treffen sich dann alle wieder in München, um sich auf das Spiel gegen Italien am Dienstag einzustimmen. Bis dahin wird Joachim Löw das Spiel gestern natürlich analysieren und aufarbeiten. Die erste Zusammenfassung nach Schlusspfiff, die war aber gestern ja schon sehr zutreffend.
Ich glaube, dass man den Sieg heute auch nicht verdient hat. Ja, weil es war auch so, nach dem 2-0 war ich jetzt auch nicht mit Art und Weise so hundertprozentig zufrieden. Die Engländer haben eigentlich mehr Möglichkeiten gehabt wie wir. Also die haben das Spiel nie so richtig unter Kontrolle gehabt.
Ja, das hat Löw auf eine Frage eines Journalisten auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt. Auf dieser Pressekonferenz durfte dann übrigens auch noch ein 11-jähriger Nachwuchsreporter ans Mikrofon und eine Frage an den Bundestrainer stellen.
Wie geht man mit so einer Niederlage um?
Also so eine Niederlage im Testspiel ist jetzt nicht ganz so schwer zu verkraften. Auch damit können wir mal leben.
Ja, aber natürlich hat Löw dann noch ganz schnell nachgeschoben, dass Verlieren generell eigentlich keinen Spaß macht.
Man ärgert sich schon, wenn man verliert.
Ja. Gibt es denn auch Erkenntnisse aus dem Spiel, die man nutzen kann, also Gewinner und Verlierer innerhalb der deutschen Mannschaft?
Ja, also Verlierer war ganz sicher die Abwehr der deutschen Mannschaft gestern. Da fehlt einfach der verletzte Jerome Boateng von Bayern München als Führungsfigur und Chef der Viererkette. Ja, und da musste gestern zur Halbzeit auch noch Mats Hummels von Borussia Dortmund angeschlagen raus. Ohne die beiden fehlt es dann einfach an Erfahrung. Insgesamt zeigte die Defensive wieder eklatante Schwächen, vor allem bei Standardsituationen. 2 der 3 Gegentore fielen nach Eckbällen. Also da muss der Weltmeister sich definitiv noch steigern. Gewinner gab es eigentlich nur einen gestern, nämlich Mario Gomez. Der machte sein erstes Länderspieltor nach 4 Jahren. Ja, und auch insgesamt ein gutes Spiel. Klar, dass der Stürmer sehr zufrieden war.
Ich bin jetzt gerade in der Phase, wo ich selber auch merke, dass ich wieder die Körner im Hintern habe und dass ich gehen kann. Und das, was so wichtig ist für mein Spiel, die Dynamik, die Power. Und die habe ich. Ich habe wieder viel Spaß im Fußball. Bin jetzt auch alt genug, um zu wissen, dass es für mich nicht einfach nur getan ist, zu spielen und ein Tor zu machen, sondern ich versuche, das Maximale für die Mannschaft zu tun. Heute natürlich sehr, sehr bitter, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben.
Ja, aber trotzdem natürlich ein erfolgreicher Abend für Mario Gomez. Der war ja lange Zeit weg aus der Nationalmannschaft. Und wenn er dann mal vorher da war, dann galt er so als chancentot und wurde von den Fans immer mal wieder ausgepfiffen. Jetzt nach dem Spiel gestern, da sprach natürlich auch der Bundestrainer sehr positiv über Mario Gomez.
Auf jeden Fall glaube ich schon, dass er mit dem Tor eben auch untermauert hat, dass er, wenn er eine Chance bekommt, dass er dann auch in der Lage ist, die Chance zu nutzen, dass er eben auch dieses Selbstbewusstsein hat.
Ja, Gomez dürfte damit sein EM-Ticket sicher haben. Am Dienstag gegen Italien dann in München wird Bundestrainer Joachim Löw anderen Spielern eine Chance geben, sich für den EM-Kader zu empfehlen. Zum Beispiel steht schon fest, dass Mario Götze, der sitzt ja momentan bei Bayern München nur auf der Bank, der wird am Dienstag in der Nationalmannschaft von Beginn an spielen. Ja, und mal sehen, was unser WM-Held dann so anzubieten hat.
Dankeschön, Christian Schulze. Das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Einen schönen Abend noch. Ich bin Annette Wieners.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.